Funkmagazin. Eine Gemeinschaftssendung der Mitgliedsredaktionen im deutschsprachigen Medienverein Funkforum. Wir sprechen Ihre Sprache.
Herzlich willkommen. Aus dem Regionalstudio des rumänischen Rundfunks in Temesvar begrüßt Sie diesmal Adi Ardalan zur April-Ausgabe des grenzüberschreitenden deutschsprachigen Funkmagazins. Beiträge aus den Siedlungsgebieten der Deutschen in Rumänien, Banat und Siebenbürgen sowie von den Ungarndeutschen hören Sie heute bei uns. Hier die Themen. 25 Jahre seit der Unterzeichnung des Freundschaftsvertrags zwischen Deutschland und Rumänien ist es her. In Bukarest wurde aus diesem Anlass die 20. Sitzung der deutsch-rumänischen Regierungskommission für Fragen der deutschen Minderheit in Rumänien sowie eine Podiumsdiskussion zur Zukunft der deutschen Minderheit in der deutschen Botschaft ausgetragen. Und in Temesvar veranstaltete das deutsche Regionalforum Banat eine Festrunde zum Jubiläum und würdigte dabei den deutschen Konsul für sein Engagement im Dienste der deutschen Minderheit. Außerdem berichten wir heute im Funkmagazin über den Schwäbisch-Schokatzer Osterball in der Branauer Kleinstadt Mohacs, der heuer zur 5. Auflage kam, über die Kirchenburg der siebenbürgischen Kleinstadt Agneteln, die aus EU-Mitteln restauriert wird, aber auch über ein Dramaturgieprojekt für Jugendliche in Kronstadt und über die deutschen Literaturtage in Reschica. Das sind unsere April-Themen. Hören Sie mit! Unsere erste Station ist diesmal die rumänische Landeshauptstadt. Die 20. Sitzung der deutsch-rumänischen Regierungskommission für Fragen der deutschen Minderheit in Rumänien wurde am 10. und 11. April in Bukarest ausgetragen. Die gemischte Kommission erarbeitete Lösungsmöglichkeiten zu den Problemen der Personalsituation in den Sozialeinrichtungen der deutschen Minderheit und der notwendigen Sanierung von deutschsprachigen Schulen. Angesprochen wurden des Weiteren der Mangel an Lehrbüchern für den Unterricht in Deutsch als Muttersprache sowie die langwierige Rückerstattung der durch das kommunistische Regime beschlagnahmten Eigentümer. Die Delegationsleiter beider Seiten unterzeichneten das Sitzungsprotokoll und veröffentlichten einen gemeinsamen Namensartikel zur deutsch-rumänischen Zusammenarbeit. Darin werden die Tätigkeitsschwerpunkte der Zusammenarbeit und die Rolle der deutschen Minderheit in Rumänien für beide Länder vorgestellt. Die Arbeiten der Kommission und eine anschließende Podiumsdiskussion in der deutschen Botschaft in Bukarest verliefen im Zeichen der 25 Jahre seit der Unterzeichnung des Vertrags zwischen der Bundesrepublik Deutschland und Rumänien über freundschaftliche Zusammenarbeit und Partnerschaft in Europa. Monika Strava von Radio Bukarest verfolgte das Geschehen.
Der gemischten Regierungskommission standen der Staatssekretär im rumänischen Außenministerium, George Ciamba, und der Beauftragte der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten, Hartmut Koschik, als Co-Präsidenten vor. Das Demokratische Forum der Deutschen in Rumänien war durch seinen Vorsitzenden Dr. Paul-Jürgen Porr und Geschäftsführer Benjamin Joja repräsentiert. Von rumänischer Seite nahmen teil der Abgeordnete des Demokratischen Forums der Deutschen in Rumänien, Ovidiu Kanz, die Unterstaatssekretärin im Departement für interethnische Beziehungen, Christiane Cosmatu, und der Direktor im Bildungsministerium, Alexandru Sepeși, sowie die Präsidialberater Bogdan Aurescu und Michael Fernbach. Auf deutscher Seite waren der Botschafter der Bundesrepublik Deutschland in Bukarest, Kurt Meyer-Kluth, die Referatsleiter im Bundesministerium des Inneren, Jörg Bentmann und Alexander Schumacher, sowie die Vorsitzenden der Verbände der Banater Schwaben bzw. Siebenbürger Sachsen, Peter Dietmar Leber und Hertha Daniel zugegen. Sie alle zogen Bilanz und wagten den Blick nach vorne, denn davon waren alle überzeugt, es gibt eine Zukunft für die deutsche Minderheit. Auch der Abgeordnete des Demokratischen Forums der Deutschen in Rumänien, Ovidiu Kanz, war sichtlich erbaut von den positiven und konstruktiven Unterredungen.
Es ist immer eine sehr partnerschaftliche, freundschaftliche Atmosphäre und auch diesmal konnten wir letztendlich alles positiv besprechen und vielleicht sogar Lösungen vorschlagen. Es war wahrhaftig eine sehr schöne Veranstaltung, auch zu diesem schönen Jubiläum, 25 Jahre Vertrag zwischen Deutschland und Rumänien. Wir sind zuversichtlich, dass es auch in Zukunft so verlaufen wird. Die rumänische Seite ist der Ansicht, dass es die effektivste und die beste gemischte Regierungskommission ist von allen, die Rumänien hat. Also ich glaube, wir können damit zufrieden sein.
Auch nach 25 Jahren ist die Bundesregierung der festen Überzeugung, dass die deutsche Minderheit einen eigenständigen Beitrag leisten kann, das gute und freundschaftliche Verhältnis zu stärken und kulturelle und zivilgesellschaftliche Brücken zwischen Rumänien und Deutschland zu bauen. Dementsprechend wichtig sei es für die Bundesregierung, die deutsche Minderheit zu fördern und zu stärken. Für das Haushaltsjahr 2017 sind 2,2 Millionen Euro an Fördermitteln im Bundeshaushalt des Bundesministeriums des Innern bereitgestellt. Hierzu kommen Rückflussmittel aus Darlehen zur Wirtschaftsförderung in Höhe von ca. 1,4 Millionen Euro, die 2017 erneut eingesetzt werden sollen. Das Auswärtige Amt verfügt über weitere Mittel in Höhe von über 450.000 Euro zur Förderung von Kultur und Sprache sowie weitere 1,25 Millionen Euro für die Förderung von Lehrern, um deren Abwanderung ins Ausland oder in die Wirtschaft zu verhindern. Insgesamt stehen damit im Jahr 2017 ca. 5,3 Millionen Euro für Zwecke der deutschen Minderheit in Rumänien durch die Bundesregierung bereit. In gewohnt freundschaftlicher Atmosphäre behandelte die Regierungskommission auch sensible, die deutsche Minderheit betreffenden Fragen, so der Beauftragte der Bundesregierung für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten, Hartmut Koschik.
Sie hatte natürlich schon ein ernstes Thema, nämlich die uns alle sehr beschwerenden verleumderischen Angriffe von bestimmter medialer Seite gegen die deutsche Minderheit. Und deshalb bin ich vor allem Staatssekretär Ciamba und der rumänischen Regierung sehr dankbar, dass sie mit uns unmissverständlich diese Angriffe verurteilt hat und gesagt hat, wir wollen so etwas nicht hinnehmen und die deutsche Minderheit in Rumänien ist ein wichtiger Faktor in unserer Zivilgesellschaft. Sie hat eine wichtige Brückenfunktion nach Deutschland. Aber wir haben uns natürlich mit vielen auch Zukunftsthemen befasst. Wie geht es weiter mit dem Bildungssystem? Wie entwickeln sich die Wirtschaftsstiftungen? Wie können wir jungen Menschen in Deutschland, die irgendwo verspüren, dass sie heimatliche Wurzeln durch ihre Eltern, Großeltern hierher nach Siebenbürgen und ins Banat haben, wie können wir denen auch helfen, auf dieser Spurensuche sich irgendwo auch hier einzubringen? Also das heißt, wir erstarren nicht in Routine, was ja oftmals Gefahr ist, wenn man zum 20. Mal so eine Regierungskonferenz durchführt. Und auch die Art und Weise, wie wir heute in der Residenz des deutschen Botschafters über die nächste Generation, auch über die Art und Weise, wie kann sich die deutsche Minderheit noch stärker in die rumänische Mehrheitsgesellschaft einbringen, wie kann sie noch mehr mit anderen Minderheiten kooperieren. Das sind alle Zukunftsthemen und deshalb bin ich sehr zufrieden, wie diese 20. Sitzung der deutsch-rumänischen Regierungskommission für die Angelegenheiten der deutschen Gemeinschaft hier verlaufen ist.
In dem Abschlussprotokoll der 20. Sitzung der deutsch-rumänischen Regierungskommission für Angelegenheiten der deutschen Minderheit in Rumänien unterstrichen beide Regierungen die Wichtigkeit der deutschen Gemeinschaft und hoben hervor, dass jeglicher verleumdender Angriff gegen diese entschieden verurteilt werde. Damit nahmen beide Regierungen zu derzeitigen Medienattacken in Rumänien auf die deutsche Minderheit klar Stellung und betonten ausdrücklich deren positive Rolle in der Entwicklung der rumänischen Gesellschaft und für die bilateralen deutsch-rumänischen Beziehungen. Dieses sensible Thema griff bei der Podiumsdiskussion auch der Vorsitzende des Demokratischen Forums der Deutschen in Rumänien, Dr. Paul-Jürgen Porr, auf. Die Rumänien-Deutschen seien immer loyale Bürger ihres Vaterlandes gewesen, betonte der Forumsvorsitzende Dr. Porr, egal wie dieses Vaterland im Laufe der Jahrhunderte geheißen hat.
Umso ärgerlicher ist und bedrückender, wenn dann solche Pressemeldungen kommen, sowohl im elektronischen Medien als auch in gewissen Zeitungen Anfang dieses Jahres, und das ist nicht zum ersten Mal. Das erste Mal war das 2014 während der Präsidialkampagne, und es ist klar, dass nicht wir das eigentliche Ziel sind, sondern nur ein kollateraler Effekt. Aber das wurden Verleumdungen gröbster Art ins Leben gesetzt. Wir hätten Immobilien zurückbekommen in Milliardenhöhe und wir hätten sogar jüdisches Eigentum uns unter den Nagel gerissen. Umsonst hat der jüdische Vertreter im Parlament das dementiert. Das haben vielleicht ein paar Parlamentarier mitbekommen, die dahin gehört haben. Und deshalb war die erste offizielle Entgegnung erst gestern und heute bei dieser Regierungskommission. Ovidiu Ganz hat das im Parlament verlangt, dass sich die derzeitige Regierung von diesen verleumderischen Pressemeldungen entfernt. Das ist leider nicht passiert bis gestern, als in der gemeinsamen Regierungskommission dieses gesagt wurde. Ich hoffe, es wird nicht wieder passieren. Ich habe bei jeder Gelegenheit im In- und Ausland immer die Minderheitenpolitik Rumäniens als vorbildlich bezeichnet.
Die Jubiläumsfeierlichkeiten wurden am zweiten Sitzungstag im Rahmen der Veranstaltung »Die deutsche Minderheit, Gegenwart und Zukunft« in der Residenz des deutschen Botschafters in Bukarest begangen, bei der die Erfolgsbilanz der deutsch-rumänischen Regierungskommissionssitzung und die wichtige Rolle der deutschen Minderheit in Rumänien im Vordergrund standen. Der Botschafter der Bundesrepublik Deutschland in Bukarest, Kurt Mayer-Kluth, betonte immer wieder die wichtige Brückenfunktion der deutschen Minderheit in Rumänien. Sie stärke zum einen das gute und freundschaftliche deutsch-rumänische Verhältnis, indem sie wertvolle kulturelle und zivilgesellschaftliche Brücken zwischen Rumänien und Deutschland schlage und zum anderen, indem sie eine aktive Rolle in der Politik, der Wirtschaft und der Kultur Rumäniens spiele.
Ich habe den offiziellen, aber auch der jungen Vertreterin der Minderheit, Frau Fernoland, die sozusagen steht für die Gruppe der Jungen, die zurückkommt, als das empfunden, wie ich es auch sehe, nach mal gerade 3 Monaten im Land, aber doch schon einigen Reisen im Land, als jemand, der mit neuen Augen auf die Situation schaut und sieht, ja, da mag es vielleicht nur noch eine relativ kleine Gruppe geben von Deutschen im Land, gemessen an dem, wie es mal war, aber bestätigt hat sich doch gefunden, dass das Erbe, was hier über Jahrhunderte aufgebaut worden ist, so viel weiterreicht. Und allein, was die junge Kollegin von unserem Deutschen Akademischen Austauschdienst gesagt hat, dass teilweise Studenten- und Studierendenzahlen an Universitäten zurückgehen, nicht aber in den deutschsprachigen Studiengängen, zeigt, hier wird von der Mehrheitsbevölkerung, von Rumänen, welcher Herkunft sie auch immer sein mögen, etwas nachgefragt, was die deutsche Minderheit einmal aufgebaut hat. Das heißt, ich denke, wir dürfen diese Frage überhaupt nicht eng sehen, sondern das sehen, was hier im Land an Verbindenden zwischen unseren Kulturen ist und was wir heute zusammenführen können, um daraus unser gemeinsames Europa zu bilden. Das sind vielleicht große Worte, aber genauso empfinde ich es und es ist, glaube ich, durch den Abend so bestätigt worden.
Die 20. Sitzung der deutsch-rumänischen Regierungskommission für die Angelegenheiten der deutschen Minderheit in Rumänien in Bukarest war ein voller Erfolg. Alle blicken zuversichtlich in die Zukunft, denn in einem Punkt waren sich alle einig. Die deutsche Minderheit in Rumänien hat eine Zukunft und wird auch weiterhin als Brücke zwischen den beiden Ländern fungieren.
Funkmagazin. Wir sprechen Ihre Sprache.
25 Jahre seit der Unterzeichnung des Freundschaftsvertrags zwischen Deutschland und Rumänien wurden am 21. April in Temeswar begangen. Zu einer Festrunde lud das Deutsche Regionalforum Banat in Sada Müller-Guttenbrunn-Haus ein. Das Jubiläum wird durch mehrere Veranstaltungen während des ganzen Jahres sowohl in Deutschland als auch in Rumänien gefeiert. Doch die Temeswarer Festrunde ist die einzige, die genau zum Jahrestag der Vertragsunterzeichnung stattgefunden hat. Die Bundesrepublik Deutschland und Rumänien unterzeichneten am 21. April 1992 in Bukarest den Vertrag über freundschaftliche Zusammenarbeit und Partnerschaft in Europa. Unterzeichner waren damals die beiden Außenminister Hans-Dietrich Genscher und Adrian Năstase. Genau 25 Jahre danach nahm das Demokratische Forum der Deutschen in Banat den Anlass zur Veranstaltung einer Festrunde mit namhaften Gästen und vertreten daran waren sowohl das Bundesdeutsche Auswärtige Amt als auch das rumänische Außenministerium. Nach den Hymnen Deutschlands, Rumäniens und der Europäischen Union erklangen die Grußworte. Seitens der Gastgeber begrüßte die anwesenden Gäste der Vorsitzende des Deutschen Regionalforums Banat, Dr. Johann Fernbach.
Die 25 Jahre seit der Unterzeichnung des Freundschaftsvertrages haben neue Hoffnungen innerhalb der deutschen Gemeinschaft geweckt. Kultur- und Wirtschaftseinrichtungen zugunsten der Deutschen und ihres Umfeldes sind entstanden. Die Bildung ist von Kindergarten bis zum Hochschulabschluss so divers wie noch nie in der jahrhundertealten Geschichte des Deutschen auf dem heutigen Gebiet Rumäniens. Und der Zulauf an unseren Schulen erreicht Jahr für Jahr ungeahnte Dimensionen, die sowohl eine Wertschätzung unserer Arbeit hier sind, aber auch unseren Status bezeugen. Nicht zuletzt ist es der Garant für das Fortbestehen der deutschen Minderheit in Rumänien. Ganz egal, ob dies sich in Brauchtumspflege mit Tänzen oder Liedern, in Literatur, Presse oder in der Sozialfürsorge widerspiegelt.
Als Festredner und Ehrengast war der deutsche Botschafter in Bukarest Kordmeier-Klot zugegen.
Ich denke, es ist durchaus ein Zeichen, dass wir dieses Jubiläum heute hier in Temeswar feiern. Erstens war dies ein Vertrag, der die deutsch-rumänischen Beziehungen nach dem Fall der Berliner Mauer und des Eisernen Vorhangs in der Mitte Europas über die gesamte Breite bilateraler Themen auf eine völlig neue Basis gestellt hat. Und gerade regionale und kommunale Zusammenarbeit nahm darin einen wichtigen Platz ein. Es war also im vollen Sinne des Wortes kein Vertrag nur zwischen den Hauptstädten, sondern zwischen den beiden Ländern in all ihrer regionalen Vielfalt. Der zweite Grund, und dem dürfte, denke ich, kaum jemand widersprechen, wenn man bei diesem Anlass darauf hinweist, dass ja wohl keine andere regionale Hauptstadt in Rumänien eine wichtigere Schlüsselrolle bei den Ereignissen gespielt hat, die dieser Öffnung in Europa vorangingen, als eben die Stadt Temeswar.
Das rumänische Außenministerium vertrat bei der Feierlichkeit in Temeswar Direktorin Laura Popescu.
Nach 25 Jahren sprechen wir von der silbernen Hochzeit des deutsch-rumänischen Freundschaftsvertrags, wenn ich den deutschen Abgeordneten Hartmut Koschik, den Co-Vorsitzenden der gemischten Regierungskommission für die Belange der deutschen Minderheit in Rumänien, zitieren darf. Gefeiert wird aber auch die goldene Hochzeit, da es heuer 50 Jahre seit der Wiederaufnahme der diplomatischen Beziehungen zwischen den beiden Ländern her ist. Wir feiern aber in diesem Jahr auch ein weiteres Jubiläum des gemeinsamen Schicksals Rumäniens und Deutschlands innerhalb der Europäischen Union. 10 Jahre seit dem EU-Beitritt Rumäniens, der sich am 1. Januar 2007 eben unter der EU-Ratspräsidentschaft Deutschlands ereignet hat.
Zu den Ehrengästen und Rednern zählte auch der Abgeordnete des Deutschen Forums im Parlament Rumäniens, Ovidiu Ganz.
Als es damals dazu kam, dass der Vertrag unterzeichnet wird, hat keiner gedacht, was daraus wird, was für Folgen, konkrete Folgen dieser Vertrag haben wird. Auch die deutsche Minderheit konnte nicht ahnen, wie groß die Hilfe beider Länder sein wird, wie effizient und was wir daraus machen werden. Ich glaube, es wäre angebracht, beider Parlamente, beider Regierungen, wie auch allen, die daran mitbeteiligt waren, herzlichst dafür zu danken. Wir umgekehrt als Forum haben unser Bestes getan, aus dieser Hilfe was zu machen. Ich glaube, wir haben für die gesamte rumänische Gesellschaft positiv gewirkt, nicht nur für die deutsche Minderheit. Ich glaube, in allen Bereichen haben wir positive Ergebnisse erreicht, sei es Bildung, sei es Wirtschaft, Soziales, Kultur, auch Politik vielleicht. Ich glaube, dass wir gut gehandelt haben und hoffen, es auch in Zukunft tun zu können, weiterhin mit Hilfe beider Länder, Rumäniens und Deutschlands.
Innerhalb der Festrunde erteilte das Demokratische Forum der Deutschen im Banat seine höchste Auszeichnung, die Ehrennadel in Gold, dem langjährigen Konsul der Bundesrepublik Deutschland in Temeswar, Rolf Marun, für seine Tätigkeit im Dienste der deutschen Minderheit. Die Laudatio sprach DFDB-Vorsitzender Johann Fernbach.
Die Galerie der Persönlichkeiten, die mit der Ehrennadel in Gold des Demokratischen Forums der Deutschen im Banat ausgezeichnet werden, wird heute um einen ausgezeichneten reichen. Der Konsul Deutschlands in Temeswar hat sich unsere höchste Auszeichnung redlich verdient. Er steht nun am Ende seines Mandats hier in Temeswar und wird in unserer Erinnerung als der Mann, der eine wahre Brücke zwischen dem Land herstellte, das er hier vertritt, und Rumänien bleibt. Er wurde jedoch auch zu einer Brücke zwischen unserer Minderheit und der Einrichtung, die er in Temeswar und in der Region vertritt. Beide Seiten hatten 2 Mandate lang einen regen und konstruktiven Dialog geführt mit der Einrichtung, die er gediegen und mit beruflicher Kompetenz geleitet hat.
Konsul Rolf Marun nahm die Ehrennadel in Gold und die dazugehörige Plakette persönlich an, aber auch stellvertretend für das gesamte Team des deutschen Konsulats in Temeswar.
Die bedeutet mir sehr viel, sehr, sehr viel, denn das Forum war einer der Hauptpartner für uns, fürs Konsulat, für mich, während der beiden Mandate, die hier ich in Temeschwar ableisten konnte. Wir hatten einen sehr guten Kontakt, sowie auf freundschaftlicher Basis, allerdings auch auf dienstlicher Basis. Es war eine sehr gute Zusammenarbeit und ich war sehr berührt und erfreut, als ich vor ein paar Wochen gehört habe, dass man beabsichtigt, mir die Ehrenrangel in Gold zu geben.
Rolf Marun beendet in diesem Sommer sein zweites Mandat als deutscher Konsul in Temeswar und geht danach in den Ruhestand.
Wenn ich in einigen Wochen Temeswar verlasse, bin ich sicher, dass mir Rumänien, das Banat und natürlich auch das Banater Forum nicht aus dem Sinne gehen wird. Ich werde auch weiterhin das Geschehen verfolgen und verspreche, das Abzeichen, was ich eben schon bekommen habe, immer mit Stolz bei zukünftigen deutsch-rumänischen Veranstaltungen zu tragen, zu denen ich gerne hingehen werde.
Funkmagazin. Eine Gemeinschaftssendung der Mitgliedsredaktionen im deutschsprachigen Medienverein Funkforum. Wir sprechen Ihre Sprache.
Und von den Rumäniendeutschen gehen wir zu den Ungarndeutschen weiter. Der Schwäbisch-Schokatzer Ball hat schon eine Tradition in Mohács. Jedes Jahr wird der Ball nach der Fastenzeit, also nach Ostern, in der Branauer Kleinstadt veranstaltet. In diesem Jahr am 22. April. Über die Veranstaltung sprach Gábor Schultheis von der deutschen Radio- und TV-Sendung aus Ungarn als erstes mit Gabriela Hahner-Feth, der Vorsitzenden der deutschen Selbstverwaltung aus Mohács, die den Ball gemeinsam mit der kroatischen Selbstverwaltung organisiert hat.
Zum fünften Mal findet der Schwäbisch-Schokatzer Ball in Mohács statt. Was ist die Erfolgsgeschichte dieser Veranstaltung?
Ich glaube, das heutige Programm, die heutige Veranstaltung ist ein Beweis dafür, dass es eine sehr gute Initiative war, so ein Programm hier in Mohács zu veranstalten. In den 5 Jahren hat sich die Zahl der Anwesenden um 50% erhöht. Also wir sind jetzt 1,5-mal so viele wie beim ersten Mal. Es war eine sehr gute Idee. Ich kann mich nur bei dem Leiter der Nationalitäten Volkstanzgruppe bedanken bei Stipo Filakovic, dass er auf die Idee gekommen ist, dass wir so ein Programm veranstalten. Ich glaube, hier in Mohács ist es ein bisschen selbstverständlich, dass man so ein Programm veranstaltet. Hier in Mohács ist ja ein Denkmal auf dem Hauptplatz. 3 Mädchen reichen einander die Hand. Die eine ist eine Schokatzin, eine Schwäbin und eine Ungarin. Und hier in Mohács ist es ganz selbstverständlich, dass man in einer Mischehe ist oder dass Kinder in einer Mischfamilie aufwachsen, wo dann ganz natürlich ist, dass man parallel die beiden Nationalitäten Kultur erleben kann. Und deshalb ist es auch selbstverständlich, dass so eine Volkstanzgruppe hier ist, die dann auch ungarische und kroatische und ungarndeutsche Tänze, Volkstänze tänzt. Und dann ist es auch selbstverständlich, dass man so ein Programm veranstaltet.
Ist diese Selbstverständlichkeit der Schlüssel des Erfolgs auch, dass hier sowohl die Schokatzen schwäbische Tänze tanzen, auch die Schwaben Schokatzer tänzen und auch ungarische Tänze tanzen?
Einerseits glaube ich ja, andererseits natürlich auch die Organisation und die Musik. Also jedes Jahr, jetzt schon das 5. Mal, wird der Ball von der Juice-Kapelle und von der Unterrockband gespielt. Wahrscheinlich führt es auch dazu bei, dass sie so eine niveauvolle Musik uns geben, dass dann hier die Anwesenden sich sehr gut fühlen und nächstes Jahr auch kommen wollen, laden ihre Gäste ein, ihre Freunde an und wir werden immer, immer mehr. Und was ich dieses Jahr beobachtet habe, die Zahl der 19, 20, 22-Jährigen, also die Zahl der Jugendlichen ist gestiegen. Und da bin ich extra froh, dass sie nicht in die Diskothek gehen, sondern bei einem Ball und bei einem Nationalitätenball mitmachen.
Robert Hahner unterrichtet an der Musikschule in Mohács. Er ist regelmäßig am Schwäbisch-Schokatzenball mit dabei. Und das nicht nur aus Pflichtgefühl. Was ist das ganz Besondere an dieser Veranstaltung?
Das ist das Beste, das viele Leute sagen. Auch schwäbische und kroatische Musik ist, weil in Kroatien nicht tanzen kann, da kann trinken. Und wenn in Schwäbisch tanzen, dann tanzen wir. Wenn kroatische Musik ist, dann trinken wir.
Also jeder findet was, was er dabei haben möchte.
So ist das. Das ist ein guter Ball. Wenn wir tanzen möchten, dann tanzen wir. Aber wenn wir können nicht tanzen, dann trinken wir oder unterhalten wir uns. Viele Bekannte sind da im Ball. Das ist eine Kraft. Wenn so viele Leute zusammen sind, so ungefähr 500, 600 Leute, das ist eine Kraft. Dass wir tanzen oder trinken oder unterhalten, das spürt man, das ist eine Kraft. Und das ist ein gutes Gefühl.
Thank you.
Tina Hellebrand stammt aus Bozsok, lebt aber nun in Mohács. Sie ist das dritte Mal mit dabei und amüsiert sich mit ihrem Freundeskreis immer gut.
Tanzen Sie auch schwäbische Musik? Tanzen Sie auf Schokatzenmusik?
Eigentlich lieber auf schwäbische Musik, weil ich stamme aus einem kleinen schwäbischen Dorf und aus einer schwäbischen Familie. Also das ist ein bisschen näher zu mir, aber einige Tänze kann ich auch tanzen, wenn die andere Kapelle spielt.
Ja, wenn die Schokatzen spielen. Von wo kennt man diese anderen Tänze?
Es gibt in jedem Monat ein Tanzhaus hier in Mohács und da kann man diese Tänze lernen.
Amüsiert man sich da anders bei einem schwäbischen Katzenball als bei einem Schwabenball oder als bei einem Schokatzenball?
Ich denke nicht. Hier kommen auch viele Freunde zusammen und sie tanzen, was sie tanzen können. Ich glaube nicht. Wenn sie nicht tanzen können, dann trinken sie etwas oder erzählen sich etwas. Ich habe Freunde aus beiden Nationalitäten und wir sind eigentlich immer dabei, wenn etwas los ist.
Das gemütliche Beisammensein ist wahrscheinlich eines der besten Dinge an einer solchen Veranstaltung. Was kann man machen, damit das auch so erhalten bleibt, damit Jugendliche dann weiterhin für eventuell viele Jahre mit dabei sind und Interesse an einer solchen Veranstaltung haben?
Ich glaube, wir müssen alles neu bedenken. Wir müssen den Weg finden zu unseren Jugendlichen, die sehr gerne dabei sind, wenn sie bei einem Programm dabei sind, wo sie sich gut fühlen. Ja, das ist sehr schwer zu sagen. Man muss immer mühsam einen Schritt nach dem anderen machen und nicht zu viel erwarten, sondern jedes Jahr ein bisschen mehr und sie auch engagieren, also dass sie mitmachen und bei uns ihre Ideen bringen, weil wir jetzt auch neue Mittel brauchen, sie zu erreichen, glaube ich.
Ist, glaube ich, egal, ob man ein Schwabe ist oder ob man ein Kroate ist. Ist ganz egal, oder?
Das ist ganz egal, was wir Kroate oder Schwabe sind. Das ist ein gutes Gefühl, wenn wir da sind und uns unterhalten und gut fühlen.
Wenn jemand sich wohlfühlen will, der geht irgendwo hin, wo etwas Lustiges ist und wo man tanzen kann und Freunde treffen kann. Also für mich ist es eigentlich egal.
Vom Osterball der Mohacher kehren wir nach Rumänien zurück und bleiben für eine Weile in Siebenbürgen. Die Kleinstadt Agneteln liegt im Harbachtal, fast im geografischen Zentrum des Landes. Die Ortschaft wurde vor über 700 Jahren von deutschen Siedlern gegründet. Die Kirche mit dem Glockenturm und den vier Türmen bildet den Mittelpunkt der Kirchenburg und das Zentrum Agnetelns. Die Kirchenburganlage soll in nächster Zukunft aus Geldern der Europäischen Union restauriert werden. Ein Beitrag von Christina Molnar von der deutschen Sendung von TVR Neumarkt.
Die Totenglocke der evangelischen Kirchenburg aus Agneteln läutet, um ein verstorbenes Gemeindeglied der reformierten Kirche zu verabschieden. Weil die Reformierten nur eine kleine Glocke besitzen und diese nicht in der ganzen Ortschaft zu hören ist, läutet der evangelische Pfarrer Reinhard Boltres die Glocken des evangelischen Kirchturmes. Vier verschiedene Glocken befinden sich auf dem höchsten Punkt der Kirchenburg.
Die kleinste und älteste Glocke stammt aus dem Jahr 1509. Sie wird nur zu Beerdigungen geläutet. Die beiden großen Stahlglocken stammen aus dem Jahr 1923. Leider wurden die alten Glocken im Ersten Weltkrieg eingeschmolzen und zu Kanonenkugeln verarbeitet. Das einzig noch erhaltene Bronze Glöckchen stammt aus dem Jahr 1870. Die Glocken unserer Kirche läuten regelmäßig, jeden Morgen 7:30 Uhr die alte Bronzeglocke als Morgenglocke, mittags um 12 Uhr die große Glocke als Mittagsglocke, die dritte Glocke dann abends 8 Uhr als Abendglocke. Die Glockenplattform bietet heute einen schönen Ausblick. An klaren Tagen sind von hier wunderschön die Fogarascher Berge zu sehen.
Nicht nur die Fogarascher Berge, sondern ganz Agneteln kann aus der Vogelperspektive des Kirchturmes bewundert werden. Zu erkennen ist, wie bedeutend einst diese Stadt gewesen ist. Geprägt wurde die Ortschaft jahrhundertelang von den Siebenbürger Sachsen. Inzwischen leben in Agneteln weniger als 50 Einwohner mit deutschen Wurzeln. Der evangelische Pfarrer Reinhard Boltres ist kein gebürtiger Agnetler, dient aber in dieser Gemeinde seit 21 Jahren und die Kleinstadt ist sein Zuhause geworden.
Ich bin zwar gebürtiger Hermannstädter, aber ich kann sagen, ich betrachte Agneteln inzwischen als meine Heimat. Wenn ich sage, ich gehe nach Haus, meine ich nicht mein Elternhaus in Hermannstadt, sondern eher das Pfarrhaus hier in Agneteln. Das heißt, ich habe mich mit diesem Ort fast schon identifiziert. Unsere Gemeindeglieder sind hauptsächlich auch ältere Gemeindeglieder. Die Jüngeren sind oft im Ausland auch arbeitsbedingt. Agneteln bietet so gut wie keine Arbeitsplätze mehr in der Gegenwart. Ansonsten ist es, würde ich sagen, ein kleines, ruhiges Provinzstädtchen, in dem es sich doch recht gut und friedlich leben lässt.
Reinhard Boltres kennt inzwischen die Geschichte von Agneteln und der evangelischen Kirchenburg wie kein anderer. Bei Bedarf ist er nicht nur der Pfarrer der Gemeinde, sondern auch Kirchenführer, der die Schätze der Kirche gerne auch seinen Besuchern zeigt.
Erstmals urkundlich erwähnt wurde Agneteln im Jahr 1280. Der erste Kirchenbau hier im Ort stammt Anfang 1300. Es war ein viel, viel kleineres romanisches Kirchlein, das später im Jahr 1409 im Wesentlichen abgetragen wurde. Auf seinen Mauern wurde ab 1409 die heutige Kirche gebaut, als dreischiffige gotische Basilika. Agneteln war schon von sehr früh ein sehr wichtiger Ort hier in der Region. Dementsprechend früh auch mit weitgehenden königlichen Privilegien ausgestattet. Zunächst erhielt Agneteln das Marktrecht, später das Recht der Blutgerichtsbarkeit und das Recht, das Stuhlssiegel aufzubewahren. So kam es, dass Agneteln über Jahrhunderte hinweg in ständiger Rivalität zum Stuhlsvorort Großschenk war. Da Agneteln ein so wichtiger Ort war, eigentlich gelegen an der Kreuzung der Straße, die einerseits das Burzenland und die Fogarascher Burg mit den Städten Hermannstadt, Mediasch und Schäßburg verbindet, wurde schon früh begonnen, die Agnetler Kirche auch als Kirchenburg zu befestigen. Dies geschah schrittweise bis um das Jahr 1550. Ab da gab es rund um die Kirche drei Mauerringe, von denen der innerste Mauerring noch zusätzlich durch vier Ecktürme verstärkt war. Die Ecktürme wurden seinerzeit zur Verteidigung im Kriegsfall und zur Pflege in Friedenszeiten vier Zünften übergeben, sodass sie bis auf den heutigen Tag den Zunftnamen behalten. Die stärkste Zunft waren die lederverarbeitenden Zünfte, also die Gerber und die Schuster, gefolgt von den Fassbindern, die den Nordturm zu verteidigen hatten, die Schneider- und die Schmiedezunft. Die Schmiedezunft, genannt auch die Hottentottenzunft, vielleicht weil die Schmiede rauere Gesellen waren, zum anderen, weil zu dieser Zunft auch die weniger zahlreich vertretenen Berufe gehörten. Im Verlauf ihres Bestehens als Kirchenburg wurde Agneteln lediglich zweimal von feindlichen Truppen erobert. Zum ersten Mal war es im Jahr 1600 durch Michael den Tapferen, der auf seinem Weg nach Karlsburg, Alba Iulia, auch durch Agneteln durchgezogen ist. Und zum zweiten Mal war es Anfang der 1700er Jahre durch habsburgische Truppen, die zwar als befreundete Truppen im Land waren, Siebenbürgen war ja damals schon Teil der habsburgischen Monarchie, aber die Soldaten haben wohl ihren Sold nicht erhalten und begonnen zu marodieren. An einem und demselben Tag haben sie die Kirchenburgen Agneteln, Werth und Zied geplündert. Leider sind die äußeren Verteidigungsanlagen Anfang der 1800er Jahre abgetragen worden, das heißt die beiden äußeren Mauerringe. Der innerste Mauerring hielt bis 1867 stand, als er auf Initiative des damaligen Ortspfarrers und späteren Bischofs Georg Daniel Teutsch abgetragen wurde. Aus den Steinen dieses letzten Mauerrings und an seiner Stelle wurde die sogenannte neue Schule des Ortes gebaut, die bis heute eigentlich die Traditionsschule hier in Agneteln ist und wo bis heute noch eine deutsche Abteilung ihren Platz hat.
Die bisher geplanten Projekte zur Revitalisierung Agnetelns sind bis heute ohne nennenswerten Erfolg geblieben. Die Hoffnung bleibt aber, dass endlich bessere Zeiten einläuten.
Geplant ist, sowohl die Kirche als auch die vier Wehrtürme von Grund auf zu sanieren und touristisch auch zur Geltung zu bringen. So planen wir etwa die vier Wehrtürme mit dem Spezifikum der jeweiligen Zunft, der sie einst zugewiesen waren, zur Geltung zu bringen, sodass man innerhalb jedes einzelnen Turmes auch etwas über die Zunft erfahren kann, der sie einst zugeordnet war.
Was erhoffen Sie sich von so einer großen Sanierungsarbeit und wenn das wirklich alles durchgeführt wird, was Sie planen?
Zunächst natürlich einmal den Erhalt der Kirche, der Kirchenburg als solche, auch für kommende Generationen. Zum anderen einen touristischen Anziehungspunkt hier in der Region. Wir haben in den letzten Jahren mit Freude feststellen können, dass mehr und mehr Touristen auch den Weg nach Agnetern finden. Hauptsächlich kirchennahe Besucher aus dem deutschsprachigen Raum, die zum einen das Land kennenlernen wollen, zum anderen aber auch an der deutschsprachigen sächsischen Kultur hier interessiert sind und die vermehrt auch Orte aufsuchen können, wo sie noch mit Menschen in Kontakt kommen und sprechen können. Und Agnetern ist ein solcher Ort.
Funkmagazin.
Wir verweilen auch mit unserem nächsten Beitrag in Siebenbürgen, wechseln aber das Thema. Mehrere Schüler des Honterius-Gymnasiums aus Kronstadt verfassten in diesem Schuljahr Kurztheaterstücke und arbeiteten gemeinsam an einem Stück über die Geschichte der Siebenbürger Sachsen, betitelt Spiegel der Zeit. Nachdem das Stück bereits Ende vergangenen Jahres innerhalb einer szenischen Lesung vorgestellt wurde, erschien nun ein Sammelband des Dramaturgieprojekts. Das Buch Begegnung mit der Dramatik Kronstädter Schüler schreiben Theater wurde am 19. April in einem Kronstädter Café vorgestellt und darüber berichtet Gabi Mese von Radio Neumarkt.
Der Band umfasst mehrere von Schülern verfasste Kurztheaterstücke sowie das Stück Spiegel der Zeit über die Geschichte der Siebenbürger Sachsen. Es thematisiert Ereignisse aus dem Zweiten Weltkrieg, die Deportation in die Sowjetunion, die Auswanderung, aber auch die Zusammenkunft von Jugendlichen aus verschiedenen Ethnien in einer Schulklasse im heutigen Honterius-Gymnasium. Das Theaterstück wurde im Dezember in einer szenischen Lesung vorgestellt. Der Band entstand nach vielen Monaten harter Arbeit. Sie hören Petra Antonia Binder in einem telefonischen Gespräch.
Der vollständige Titel des Bandes heißt Neues Siebenbürgisches Jugendtheater – Begegnung mit der Dramatik – Kronstädter Schüler schreiben Theater. Es ist ein langer Titel, aber ich habe festgestellt, dass ein Titel sehr wichtig ist und ich habe versucht, in dem Titel alles zu nennen, was das Buch eigentlich bedeutet. Zum Buch zurück. Es ist ein neues siebenbürgisches Jugendtheater, denn alles hat mit einem Theater begonnen, welches 2016 stattgefunden hat, das ich koordiniert habe und welches als Ziel das Schreiben eines vollständigen Theaterstückes hatte. Und zwar zum Thema die Identität der Siebenbürger Sachsen in der Gegenwart. Natürlich war dies ein sehr langer Prozess. Ich habe mit 11 Schülerinnen aus der Honterius-Schule gearbeitet und der Prozess hat ungefähr 8 Monate gedauert. Neben der historischen Dokumentation und dem Filmen und dem Herumfahren und dem Reden mit verschiedenen Menschen haben wir natürlich auch viele Theaterworkshops durchgeführt und Übungen zum dramatischen Schreiben, damit man lernt, Theater zu schreiben. Es ist sehr interessant gewesen, dass die Schülerinnen sehr viel Essays und Prosa geschrieben haben. Und dann war es sehr interessant, auch für mich, aber auch für Sie, Theater zu schreiben. Theater heißt aktives Schreiben. Es heißt keine Beschreibungen, keine Umschreibungen. Und deswegen haben diese Übungen auch sehr gut geholfen. Das finden wir jetzt auch in diesem Band, die Resultate dieser Übungen. Denn die Übungen hatten sehr gute Resultate von meinem Standpunkt her. Und so hat das Buch auch 3 Teile. Der erste Teil beinhaltet eine der ersten Übungen des dramatischen Schreibens, welche ich mit den Jugendlichen durchgeführt habe. Und zwar bekamen sie eine Anfangsreplik und eine Endreplik. Und mit diesen gegebenen Sätzen sollten sie in 20 Minuten einen Dialog zwischen 2 Personen schreiben. Ich habe sehr viel mit Spontaneität und Kreativität gearbeitet in dem ganzen Projekt. Vielleicht wundern sich manche, warum in 20 Minuten. Ich bin der Meinung, dass die Menschen überhaupt und sowieso die Jugendlichen und die Kinder sehr kreativ sind, wenn sie nicht Zeit haben, zu viel nachzudenken. Dann komme ich zum zweiten Teil. Dieser ist das Resultat einer anderen Übung. Diese hat ungefähr 2 oder 3 Wochen gedauert. Jede Schülerin hat ein abstraktes Wort ausgewählt. Dann wurden diese vermischt Und nachher hat jede Schülerin ein anderes Wort als das von ihr genanntes zurückbekommen. Und zu diesem Wort haben sie innerhalb von 2,5 Wochen, 3 Wochen ein längeres Theaterstück geschrieben. Ich nenne diese 5-6-seitigen Theaterstücke 10 Minutes Plays, also 10-minütige Theaterstücke mit Gestalten, mit Handlung. Und das war auch eine Herausforderung. Endlich der dritte Teil beinhaltet das große Theaterstück, das wir dann als Ziel hatten, mit dem Titel Spiegel der Zeit, welches dann tatsächlich über die Identität der Siebenbürger Sachsen in der Gegenwart handelt. Der Band erschien mit der finanziellen Unterstützung des Departements für interethnische Beziehungen im Generalsekretariat der Regierung Rumäniens. Natürlich durch das Demokratische Forum der Deutschen in Rumänien und das Demokratische Forum der Deutschen in Kronstadt. Und deswegen erscheint der Band auch als Gratis-Exemplar. Und das ist jetzt auch eine andere Freude von uns, dass wir es so geben, schenken können den Menschen, die wirklich Interesse daran haben.
Das Buch wurde von der Dramatikerin Elise Wilk und dem Historiker Thomas Schindilariu vorgestellt. Elise Wilk beschrieb den neu veröffentlichten Band.
Das Buch ist im Aldus Verlag Kronstadt erschienen. Die Schülerinnen zusammen mit der Herausgeberin Petra Antonia Binder. Etwa 6 Monate haben sie sich dokumentiert im Monterus-Archiv. Dann haben sie mit verschiedenen siebenbürgisch-sächsischen Persönlichkeiten Interviews geführt. Sie haben mehrere Treffen von Sachsen, das Sachsen-Treffen in Birkelm von vorigem Jahr besucht und auch mehrere kleinere Veranstaltungen. Da haben sie mit Leuten sehr viel gesprochen. Sie haben Kochbücher gelesen mit Rezepten, Märchen, Fabeln aus Siebenbürgen und dieses ganze Material haben sie dann verwendet, um ein Theaterstück zu schreiben. Außerdem hat mich beeindruckt, dass Deutsch ist ja nicht ihre Muttersprache von den meisten. Für sie ist Deutsch eigentlich eine Fremdsprache und sie haben wirklich gelernt, sich in dieser Sprache sehr gut auszudrücken. Und außerdem haben sie ganz viel von diesem Projekt gelernt, was die Geschichte der Siebenbürger in Sachsen betrifft, weil sie vieles davon natürlich nicht in der Schule lernen. Und das hat mich wirklich beeindruckt.
Funkmagazin. Wir sprechen Ihre Sprache.
Ein weiterer Ort Rumäniens, wo die deutsche Sprache und Kultur gepflegt werden, ist das Banater Bergland. Deutschsprachige Autoren und Übersetzer aus dem Inland, aber auch aus Slowenien, Österreich und Deutschland trafen sich Anfang des Monats in Reschica bei der 27. Auflage der Deutschen Literaturtage. Zahlreiche Buchvorstellungen und Lesungen, aber auch Vorträge und eine Fotoausstellung standen auf dem Programm. Eine Veranstaltung des Kultur- und Erwachsenenbildungsvereins Deutsche Vortragsreihe Reschica im Zeitraum 6. 10. April. Hannelore Neurohr berichtet.
Den Auftakt machten Gäste aus Österreich, Autoren aus der literarischen Sterzrunde aus dem Grabenland Starmark, darunter Grete und Hans Riedl.
Also ich bin der Hans Riedl und wir haben eine kleine lose Gruppe, die nur so sporadisch zusammenkommt. Wir haben in Österreich auch schon verschiedene Kulturveranstaltungen organisiert, so wie Wettbewerbe, literarische.
Aus Deutschland kam die bekannte gebürtige siebenbürgische Autorin Dagmar Dusil. Das war ihre 5. Teilnahme an den Deutschen Literaturtagen in Reschica.
Dieses Mal habe ich ein Kinderbuch mitgebracht, das heißt Tor für die Sterne und hatte 2 Schullesungen. Und innerhalb der Literaturtage habe ich eine Kurzgeschichte gelesen mit dem Titel Das Spiegelbild, die in einer Anthologie erschienen ist.
Ebenfalls aus Deutschland kam der Schriftsteller, Übersetzer und Journalist Horst Samson. Er zählt zu den bedeutenden Vertretern der rumänien-deutschen Literatur, war Mitglied des Temesvarer Adam Müller-Guttenbrunn Literaturkreises und der Aktionsgruppe Banat und ist Mitglied im Verband Deutscher Schriftsteller und im internationalen Exil-Pen-Club.
Ich habe eine ältere Geschichte gelesen, im Staub der Geschichte, die behandelt die Deportation meiner Familie in den Bergan. Es ist ein ganz spezieller Text, eine Collage im Prinzip, der Lyrik und Prosa zusammenbindet mit ein paar Zitaten aus dem berühmten Buch Die Disteln des Bergan von Panaitis Strate und versucht auf poetische, prägnante Art diese persönliche Biografie meiner Familie aufzuarbeiten.
Siebenbürgen vertraten nebst den Autoren Joachim Wittstock, Benjamin Joja und Robert Gabriel Elekesch auch Carmen Elisabeth Bucchiano. Ihrem Roman Patula lacht soll ein weiterer folgen.
Ich habe einige sehr kurze Auszüge aus meinem zukünftigen Roman vorgelesen. Es handelt sich im Prinzip um einen Nachfolgeroman zum Roman Patula lacht. Der Roman wird die Protagonistin aus der Perspektive ihres Todes weiterverfolgen, in dem Sinne, dass es um die Vorbereitungen für ihre Bestattung geht in diesem Roman. Es geht um Momente, die damit verbunden sind, was man so alles vorbereiten muss, wenn man jemanden beerdigt.
Der Hermannstädter Joachim Wittstock ist ein anderer bekannter und bedeutender Name der rumänisch-deutschen Literatur. Der Sprachwissenschaftler und Schriftsteller war bei vielen Auflagen der Literaturtage in Reschica dabei.
Das habe ich immer positiv gesehen. Ich habe auch einen gewissen Wandel dann feststellen können. In diesem Fall ist es die diesjährige Tagung einen Wandel auch in, sagen wir, die Vielfalt dessen, was diesmal abläuft.
Nora Yoga ist eine der bedeutendsten und originellsten rumänischen Dichterinnen. Sie hat zahlreiche Preise im In- und Ausland sowie mehrere Stipendien in Deutschland erhalten. Nora Yoga zeichnet viele Übersetzungen aus dem Deutschen und Schwedischen ins Rumänische, darunter Werke von Hertha Müller, Elfriede Jelinek, Günter Grass und Knut Hamsun. Anfang des Jahres wurde sie von Staatschef Klaus Johannes mit dem Verdienstorden im Rang eines Kommandeurs ausgezeichnet.
Unveröffentlichte Gedichte habe ich 10 Gedichte vorgelesen. Die wurden ins Deutsche übersetzt von Ernst Wichner. Sie sind, glaube ich, in Deutschland erschienen, aber nicht in einem Band, sondern in Zeitschriften. Sie sind lauter Liebesgedichte, aber sie beschränken sich nicht nur auf die Liebe, sondern auf die ganze Entwicklung während der vielen Jahre, nicht, die ich erlebt habe. Ich bin jetzt bald 90 und es heißt nicht, dass man nicht mehr lieben kann, wenn man alt wird. Die Empfindungen schärfen sich. Und dann könnte man sagen, empfindet man die Liebe sogar tiefer, inniger und schärfer als in der Jugend.
Die Mutter der Poesie wurde Nora Yoga bei den Literaturtagen in Reschica von den Journalisten der Allgemeinen Deutschen Zeitung für Rumänien und der Banater Zeitung Werner Krem genannt. Er ist ein langjähriger Begleiter dieser Veranstaltungsreihe.
Für mich war es eine sehr angenehme Überraschung, Frau Nora Yoga 10 hervorragende Gedichte vortragen zu hören. Es ist richtig eine Erbauung, sie zu hören, und eine Erbauung im intellektuellen Sinn. Dann habe ich ein schönes Fragment von Joachim Wittstock erlebt. Eine Art Doku-Fiction, wie er das erlebt hat als junger Lehrer und recherchiert hat. Nicht unangenehm war, wie immer, Edith Kubilanski zu hören in ihrem, ich sage immer, sie ist die beste Schauspielerin unter den schreibenden Schriftstellerinnen Rumäniens. Und sie hat auch schön präsentiert ihre Stücke.
Die Autorin Edith Kubilanski, ein anderer treuer Begleiter der Reschica Literaturtage. Diesmal präsentierte sie ihren 2017 erschienenen Band Erinnerung, du einzig bleibend gut, und hielt den Vortrag Martin Luther, die Reformation und die deutsche Bibel. Die Mitglieder des Deutschen Literaturkreises Staffette sind immer wieder Gäste der Reschica Literaturtage. Der Kreis feierte 2016 das 25. Jubiläum mit einer Tagung und einem Anthologieband. Am Samstagvormittag lasen im Alexander-Tietz-Zentrum die Staffette-Autoren Robert Thari und Benjamin Burkhardt aus ihren jüngsten Veröffentlichungen. Balthasar Weitz las Auszüge aus dem Roman Das rote Akkordeon, an dem er zurzeit schreibt. Gedichte trug Staffette-Vorsitzende Henrike Bradicano-Persem vor.
Für uns ist es erfreulich, dass die Staffette jedes Mal eingeladen wird und nach Möglichkeit dabei ist. Es ist auch erfreulich, dass Jahr für Jahr die Zahl der teilnehmenden Autoren wächst und dass auch neuere Autoren der Staffette schon Erfolge hatten und auch die Anerkennung der Teilnehmer genießen durften. Ich finde, das ist eine sehr, sehr gute Sache, dass man aus dem eigenen Rahmen ein bisschen hinauskommt und dann tatsächlich sieht, wie kommt das, was ich schreibe, an, was ist verbesserungsbedürftig, was hat gut gefallen. Das ist praktisch für uns eine Entwicklungsmöglichkeit und eine gute Gelegenheit, auch neue Kontakte zu knüpfen.
Im Rahmen der Reschützer Literaturtage stellte noch der Übersetzer und Lehrer Simeon Danila aus Berlins Kreis Temesch einige ins Rumänische übersetzte Gedichte aus dem literarischen Schaffen des Wiener Autors Hans Dahmer vor. Zu seinem 75. Geburtstag wurde der Historiker und Autor Dr. Volker Wollmann, der in Deutschland lebt, geehrt. Er präsentierte seinen in diesem Jahr in rumänischer Sprache herausgegebenen Band Vorindustrielle und industrielle Denkmäler in Rumänien vor und erhielt die Ehrenbürgerschaft der Stadt Reschița. Vorgestellt wurde auch der Band Musikalische Streiflichter von Waldemar Günther König. Gäste aus Maribor, Slowenien, waren ebenfalls dabei, darunter der Autor Ivan Korponaj, der in mehreren Sprachen schreibt. Er las aus seinem ersten Lyrikband in deutscher Sprache vor. Vergessen in Erinnerungen.
Geboren bin ich in Vojvodina, das ist jetzt heute Serbien. 42 Jahre habe ich in Deutschland gearbeitet, gelebt, deswegen kann ich auch so einigermaßen fließend Deutsch reden. Ich schreibe dann Serbo-Kroatisch, Slowenisch, Deutsch und Ungarisch, das ist meine Muttersprache, und in einer Dialektsprache von meiner Heimatstadt auch. Ich bin ja auch Mitglied von der deutschsprechenden Frauen in Slowenien, das heißt Minderheit, slowenische Minderheit, die Deutsch spricht in Slowenien. Ja, das ist ja der erste Band, der nur deutsche Sprache herausgegeben worden ist. Das sind Poesie, das sind Gedichte, die ich geschrieben habe bis jetzt auf deutsche Sprache. Weil mein zweites Buch war ja 4 Sprachen ausgegeben. Da war auch Deutsch dabei.
Am Sonntag wurden 2 Jubiläen gefeiert. Zu 500 Jahren Reformation zelebrierte der Hermannstädter evangelische Pfarrer Dr. Hans Klein einen festlichen Palmsonntagsgottesdienst in der evangelischen Kirche. Anschließend stellte er mehrere Bücher zum Jubiläum vor, die Klein teils selbst oder mit herausgegeben hat. Sonntagnachmittag würdigte man das 200-jährige Bestehen des Orawitzer Theaters mit einer Theatervorstellung. Das Duobastet aus Kronstadt spielte das neue Stück von und mit Carmen Elisabeth Bocchiano und Robert Gabriel Elekesch. Über 20 Autoren kamen bei dieser 27. Auflage der Deutschen Literaturtage in Reschița zu Wort. Man tauschte Gedanken und Meinungen aus. Veranstalter Erwin Josef Ziegler denkt bereits an eine nächste Auflage, die wieder mal deutschsprachige Schriftsteller aus dem In- und Ausland ins Banater Bergland bringen soll.
Zum ersten Mal sind es diesem Jahr wirklich viele Teilnehmer aus mehreren Ländern Europas. Ich meine, zahlenmäßig vielleicht die Höchstzahl, was die Teilnehmernummer anbelangt. Interessante Gespräche, interessante Begegnungen. Das gibt uns immer wieder den Mut, weiterzudenken. Und wir haben bereits schon in diesen Tagen einen neuen Termin festgelegt und wir hoffen, dass die Deutschen Literaturtage in Reschița auch im nächsten Jahr im April stattfinden werden.
Darauf warten wir mit großem Interesse. Hiermit aber endet die April-Ausgabe unseres Funkmagazins. Durch das Programm führte sie Adi Adelian aus dem Temesvarer Studio. In einem Monat sind wir wieder da mit aktuellen Beiträgen der deutschen Minderheitenmedien aus Rumänien und Ungarn. Haben Sie einen schönen Frühling weiterhin.